Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Heute bin ich zu Besuch in der Nähe von Frankfurt bei Jörn Stobbe. Als ich ihn kennenlernte, wurde er Ricks Europa-Chef, war lange Zeit Partner bei Clifford Chance und später unter anderem CEO bei der Union Investment und der Becken Holding. Inzwischen ist er Präsident des 1. FC Köln. Ob die Welt später einmal sagt, da hat er aber Karriere gemacht, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Ich möchte an dieser Stelle aber sagen, dass ich selbst Kölner bin und die eine oder andere Kindheitserinnerung an das damalige Stadion habe, auch eine Immobilie, die Kölner Radrennbahn. Und insofern war es ja fast zwangsläufig, eine Limo mit Jörn zu trinken. Wir sprechen dabei nicht nur über den FC.
Dieses ganze Kölner Umfeld, das treibt uns sowas von an. Es spornt uns an, wirklich alles dafür, diesen Verein jetzt zu geben.
Beziehungsweise über Said Elmala.
Und wir werden ja schön bescheuert, einen so tollen Spieler einfach frühzeitig gehen zu lassen.
Sondern auch über seine immer noch zahlreichen Tätigkeiten in der Immobilienwirtschaft. Er verfolgt einen Plan gegen das immer teurere Bauen. Sehr spannend. Immobilien- und Fußballexpertise ist gefragt, wenn es um die Fortentwicklung des Kölner Geißbockheims geht.
Die Kölner denken immer, es wäre das Besonderste überhaupt.
In bestimmten Punkten sei das aber genauso pragmatisch zu behandeln wie irgendeine andere Immobilie. Es geht um den Ausgleich von Bauflächen und Naturschutz. Ich glaube, diese Sichtweise ist hier ganz nützlich. Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
KI in der Immobilienverwaltung. Von der Vision zur gelebten Praxis. Der Haufe Copilot RE bringt Einfachheit in Ihre Verwaltungsaufgaben. Ob kurzer Faktencheck oder tiefgründige Recherche, der Copilot RE begleitet Immobilienverwaltungen als digitaler KI-Assistent. Er unterstützt bei der Erstellung von Verträgen, Anschreiben, Beschlussvorlagen oder Protokollen. Der Copilot RE basiert auf unserer rechtlich geprüften Fachdatenbank. Datenschutz garantiert. Entdecken Sie unseren KI-Assistenten Haufe Copilot RE unter shop.haufe.de/copilot-re. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Jörn, ich freue mich, dass ich dich nach so langer Zeit mal wieder sehe.
Ja, schön dich zu sehen, Dirk.
Sag mir mal eins. Also zum Warmwerden die Frage, also der FC, der hält die Klasse, nicht wahr?
Ja, da arbeiten wir total dran.
Genau. Und da wir jetzt einen Monat später uns ausstrahlen, werde ich dazu nicht weiter fragen. Heute ist erstmal das Spiel gegen Gladbach. Morgen. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Du bist Präsident jetzt vom FC. Ohne in Köln zu wohnen, ist das irgendwie ein Problem?
Nein, für mich ist das kein Problem letztendlich. Es kommt ja nicht darauf an, wo man wohnt, sondern dass man im Herzen und im Kopf die Kölner hat. Und die habe ich halt verinnerlicht, seit ich 9 bin.
Lass uns da ruhig gleich nochmal drauf kommen, weil ich habe ja den Podcast mit Steffen auch gehört. Und Steffen Uttig, der hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Und dazu erst einmal die Frage, werden wir heute auch noch ein bisschen drüber sprechen, über deine immobilienwirtschaftlichen Connections noch, über das, was du auch in der Immobilienwirtschaft tust, aber Fußball und Immobilienwirtschaft, das ergänzt sich ja, das schließt sich ja nicht aus. Aber wenn du sagst, ich glaube, du bist beim Steffen gelandet, weil du für Garbe noch als Berater aktiv bist, oder?
Genau, ich habe ein Senior-Beratungsmandat mit Christopher Garbe, ja. Einfach dabei, das genau mit dem Ausscheiden 2024 aus der Beckengruppe.
Okay, damals war ja noch nichts klar mit FC, das heißt, du hast den Beratervertrag, dann bist du eingegangen und den machst du jetzt auch, du berätst auch weiter jetzt, auch wenn du Präsident bist.
Das ist ja das Schöne einfach, also es ist ja vom Arbeitseinsatz so, dass ganz klar der 1. FC Köln meine Hauptarbeitszeit in Anspruch nimmt. Ja. Dafür bleibt aber noch Zeit, das ein oder andere in die richtige Richtung zu schieben, immobilienwirtschaftlich strategisch unterwegs zu sein, gerade das Thema bezahlbares Wohnen, Infrastruktur, wo Gabe für steht, da mithelfen zu können, das ist schon eine Herausforderung auch.
Ich weiß noch, als wir uns damals kennenlernten, Jörn, da warst du, da haben wir uns erstmal noch gesiezt, das muss ich ganz ehrlich sagen, da warst du, glaube ich, bei Clifford Chance noch. War das die Zeit, wo du RICS Präsident wurdest? Warst du da bei Clifford Chance?
Ich war ja 10 Jahre Partner bei Clifford Chance. Genau. Und hatte aber schon vor, die Anwaltszulassung irgendwann schon mal schleunigst wieder zurückzugeben. Ich wollte ja ins Management.
Ja.
Und Immobilien hatte ja damals wie heute durchaus auch das ein oder andere Transparenzthema. Deswegen fand ich die RICS so faszinierend.
Ja.
RICS ist ja wirklich der weltweite große Immobilienverband, der für Transparenz, Integrität der Immobilienwirtschaft, Professionalität einsteht. Und da war ich der erste Anwalt, den die überhaupt aufgenommen haben. Ist ja nicht so typisch. Und irgendwann hat sich dann die Chance ergeben, bei einer Mitgliederversammlung, wo es wirklich um strategische Ausrichtung geht, mit London, mit Deutschland, wo ist der Fokus, dass ich einfach aufgestanden bin und eine kleine Rede gehalten habe. Und danach wurde ich gefragt, ob ich nicht den RICS Deutschland-Vorsitz machen würde. Wir haben uns aber, glaube ich, erst kennengelernt, als ich dann ein bisschen später den RICS Europa-Vorsitz übernommen habe.
Genau. Hast du, sagen wir mal, in der Arbeit, die du mit Clifford Chance hattest, einfach von der Masse her, hast du die RICS da noch oben drauf gesetzt oder hast du da ein Stück weit was abgespeckt in deiner Anwaltlichkeit?
Das habe ich tatsächlich schon noch mal oben drauf gesetzt. Es ging ja immer nur oben drauf. Es war ja wirklich diese Zeit auch, wo die Immobilienwirtschaft wirklich über den angloamerikanischen Einfluss professionalisiert wurde, aber auch vom Arbeitsumfang. Es war ja, Clifford Chance war ja eine der Kanzleien, die mit einer deutschen Kanzlei, Großkanzlei fusioniert hat, Magic Circle dabei. Mhm. Und die haben das Immobiliengeschäft nochmal ganz anders angegangen einfach. Und insofern, Ärmel hochkrempeln und dann aber idealerweise natürlich effizient arbeiten. Ich habe erstmal den Vertragsentwurf von Clifford Chance von 70 Seiten als Musterkaufvertrag auf 20 Seiten reduziert. Weil dann schafft man da auch mal schneller. Auch beim Notar wird dann schneller gelesen. Einfach solche Dinge. Und da stand in den 20 Seiten stand aus meiner Sicht mehr und Besseres drin als in den 70.
Hast du in der Zeit, wo du dort warst, haben sich da deine Kinder und deine Familie beschwert, dass du überhaupt noch keine Zeit hast für dich?
Nein, es war schon so, dass ich erstmal die Zeitung abbestellt habe, weil es war schon so, wenn ich zu Hause bin, dann immer 100% die sogenannte Quality Time. Also meine Kinder konnten sich darauf verlassen, wenn ich da bin, dass ich mit ihnen alles Mögliche gemacht habe an Quatsch. Und sie haben akzeptiert, dass ich dann häufig aber auch nicht da bin. Und da hat mich meine Frau halt einfach super unterstützt.
Jetzt bist du Präsident vom FC. Mich würde dann schon auch nochmal interessieren, wie du zum FC gekommen bist.
Es war an einem schönen Samstagnachmittag. Damals wurden die Spiele noch um 16:45 abgepfiffen und es wurde nicht lange nachgespielt und Videobeweis. Und wir waren um 6 Uhr eingeladen zu einer Gartenparty. Köln hatte leider mal wieder verloren zu der Zeit einfach. Und ich habe einfach gesagt, ich habe keine Lust. Da war sie echt böse, weil wir waren angekündigt und das, wie soll sie das erklären? Und hat dann wörtlich gesagt, es reicht mir, such dir mal einen anderen, besseren Verein. Ja. Du kannst nichts ändern, es reicht. Und daraufhin habe ich gesagt, ganz klar, wahrheitsgetreu, ich bleibe auch bei dir in guten und in schlechten Zeiten. Man wechselt nicht den Verein oder die Frau. Und natürlich dann habe ich mir zu Herzen genommen, dass man nichts machen kann. Dann ging das über die Mitgliedschaft, das kürze ich jetzt ab und habe irgendwann mal meine Visitenkarte von Clifford Chance, dem Oliver Leakey, zur Verfügung gestellt und habe gesagt, ruf doch mal an, wenn irgendwann mal ich helfen kann als Anwalt. Und 1,5 Jahre später hat er tatsächlich angerufen, weil Clifford Chance führend waren in der Anleiheberatung und hat gesagt, könnt ihr nicht helfen bei der Fan-Anleihe? Ich habe da ein Pro Bono-Mandat rausgemacht für Clifford Chance und da war ich plötzlich in Kontakt beim 1. FC Köln, hatte das Gefühl, helfen zu können, habe mich dann beworben als Geschäftsführer beim 1. FC Köln, war in der Endausscheidung, glaube ich, schon drin. Alex Werle ist es geworden, ich kam aber in den Aufsichtsrat und dann abzukürzen, es war ein langer Weg. Und das heißt ja auch, man soll Träume wirklich dann auch weiterverfolgen und es lange versuchen. Also da liegen jetzt mal eben 20 Jahre dazwischen.
Ich bin schon auch durchaus ein bisschen Freiburg angefixt jetzt in der Zeit. Ich bin ja schon 30 Jahre dort. Es ist dann schon so, wenn Freiburg gegen Köln spielt, da kommen so die alten Erinnerungen. Diese Verbindung von Köln zu Freiburg, die gibt's ja mit Oliver Leakey, also der ja jetzt auch in Freiburg ist, mit Volker Finke. Hast du mit Freiburg hast du jetzt nicht viel am Hut, oder?
Das ist einfach so, wie du gerade sagst. Erstmal, Freiburg ist ja durchaus auch einer der unabhängigen Fußballvereine, die ohne Investoren das machen, sehr gut arbeiten. Man kann sich viel von der Nachwuchsarbeit wirklich in Freiburg, wie professionell die das machen, einfach abschauen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass, als wir in Freiburg gespielt haben, der Oliver Leki uns eingeladen hatte vorab, also uns als Präsidium einfach, wir uns vorher ausgetauscht haben, weil natürlich auch es total sinnvoll ist, wenn Vereine, die durchaus unterschiedlich sind, aber dann auch Gemeinsamkeiten haben, sich gemeinsam überlegen können, wie man denn manche Themen, gerade mit der DFL, mit Fan-Themen, was man denn gemeinsam machen kann.
Ja, und jetzt mich interessiert es aber doch nochmal, wie bist du Fan geworden? Du bist in Essen geboren.
Ja, und mein Opa war derjenige, meine Eltern waren nämlich nicht so Fußballaffin, die waren halt Ruderer. Und der hat mich, als ich 5 war, schon zum Fußball mitgenommen. Und es gibt halt eben Rot-Weiß-Essen, was viele kennen. Die kämpfen ja jetzt gerade Richtung zweite Liga. Es gab aber Schwarz-Weiß-Essen. Und Schwarz-Weiß-Essen war der Verein des Essener Südens. Da waren in den Zuschauern mehr Leute mit Hut. Und es waren gefühlt, selbst wenn ein Fallrückzieher in den Winkel kam, kam da nicht so richtig Stimmung auf. Und da habe ich meinen Opa gefragt, ist denn hier nicht mal Stimmung, ja, als Kleiner? Und da hat er mich so ernst angeguckt, hat mich hochgenommen und gesagt, pass auf, Rot-Weiß-Essen ist Teufelszeug, Schalke ist Teufelszeug, Dortmund ist Teufelszeug. Und da war ich natürlich erstmal bei Schwarz-Weiß, mit schwarz-weißem Schal. Aber 74 halt, da war mein Großvater war verstorben, meine Großmutter hatte einen Farbfernseher bekommen, wir haben die Fußball-Weltmeisterschaft geschaut und da sah ich halt diesen Typen, der diesen Wolfgang Overath, hat mein Vater gefragt, der mir dann von einem Geißbock erzählt hat und dann war mein Herz wirklich verfallen. Es war ja damals auch Kullmann mit dabei. Die Kölner waren richtig gut, waren 77 Pokalsieger, 78 das Double und dann kam ja im Jahr 78 auf die Meister-Double-Mannschaft noch Pierre Littbarski und Bernd Schuster dazu. Also wenn es normal gelaufen wäre, wären die Kölner unschlagbar gewesen.
Warum sind sie es eigentlich nicht mehr? Also warum ist Köln so weit unten? Was haben die Bayern besser gemacht? Besseres Sponsoring, also mehr Geld verdient, um bessere Spiele zu kaufen?
Also ich glaube, dass natürlich die Schere dann wirklich auseinanderging und es ist wirklich ein Thema gewesen vom Management einfach. Die Auswahl der Trainer, Auswahl der Partner dabei. Mit dem Sponsoring glaube ich nicht, dass du, sondern es ist einfach so, dass nachweislich mit Uli Hoeneß ein begnadeter Manager, die Bayern geführt hat, über Jahre kontinuierlich. Und der erste FC Köln, das hat mir Dieter Müller mal gesagt, in dieser 78er-Zeit kam ein Trainer wie Rinus Michels, der erstmal die ganze Mannschaft vergrault hat. Da wurde die Mannschaft gesprengt. Wir hatten dann das Zwischenhoch nochmal mit Christoph Daum. Aber danach ist es dem ersten FC Köln nicht gelungen, sein Potenzial zu heben.
Und ja, was sind deine Stellschrauben?
Erstmal, was wir ja tatsächlich, wir als Präsidium, aber auch mit dem Team im Geißbockheim, wir haben da ein wirklich sehr, sehr gut funktionierendes Team als Geschäftsführer mit dem Philipp Thürhoff als Sprecher, dem Thomas Kessler, aber auch dem Philipp Liesenfeld für das Thema Marketing, also wirklich ein Team. Und was ich ja glaube, ist, dass ein Erfolgsfaktor ist, wenn endlich mal alle an einem Strang ziehen würden. Also diesen Zusammenhalt, was wir jetzt auch im Wahlkampf betont haben, was wir auch hingekriegt haben, dass wir einfach uns nicht, was in der Vergangenheit häufig der Fall war, profilieren auf Kosten von anderen im Verein, sondern wirklich überlegen morgens, was ist gut für den ersten FC Köln? Zweite Frage, was ist gut für den ersten FC Köln? Und dann automatisch irgendwie kommt, wenn wir erfolgreich sind, dann ist das auch für alle Beteiligten auch in Ordnung. Ist ja klar, wenn man in einer erfolgreichen Organisation ist. Wir sind schon einer und das ist auch etwas, was man nicht verkennen darf, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Wir sind im Moment der viertgrößte unabhängige Fußballverein. Da ist eine Kraft drin. Und was ganz, ganz wichtig ist, mein 1. FC Köln ist eben nicht nur ein Sportverein oder eine Fußballgeschichte. Das ist ja wirklich dieses Lebensgefühl in Köln. Wir haben enorme gesellschaftspolitische Verantwortung. Wir haben über 160.000 Mitglieder. Wir haben eine Reichweite dabei. Und dies jetzt zu verknüpfen, also dieses ganze Thema Fankultur, als Vorbild zu fungieren, dafür ist aber Voraussetzung wirtschaftlicher Erfolg und sportlicher Erfolg. Das geht's ja. Wenn du nicht sportlich erfolgreich bist, dann kannst du auch nicht als Vorbild fungieren, weil wir wollen ja gerade diese Exzellenz haben. Dafür müssen wir Schritt für Schritt jetzt wieder nach vorne kommen. Wir haben das Glück, dass wir, wenn wir erst nach Köln angetroffen haben, in einer Zeit der wirtschaftlichen Gesundung, da haben also tatsächlich insbesondere Philipp Thürhoff mit seinem Team enorme Leistungen erbracht. Wir sind sehr, sehr solide aufgestellt. Wir müssen immer noch jeden Euro dreimal umdrehen. Und ich glaube, dass wir als unabhängiger Fußballverein in Köln mit diesem sozialpolitischen Engagement wirklich vielleicht auch Brücken bauen können in der Gesellschaft, wo vielleicht politische Parteien, die Kirche immer ein bisschen schwächeln einfach dabei, dass wir dies ganz klar ja aufgreifen.
Worin wirst du dich oder worin unterscheidest du dich denn von deinen Vorgängern im Präsidentenamt?
Ja, ich glaube, ich meine, was kann man machen als Präsidium? Man kann tatsächlich auch vorgeben, kulturell, wie wir miteinander umgehen. Also was du ja auch schon festgestellt hast, den Spaß sollte man nicht verlieren. Also Freude an der Arbeit zu haben, das glaube ich, kriege ich richtig rüber. Und dann dieses Zusammenwirken, das 1 und 1 3 ergibt. Dass ich wirklich gucke, wer kann mit wem einfach was erreichen. Und das dann aber wirklich hochprofessionell. Wir haben wirklich ein Team, wo wir jetzt gucken müssen, dass wir alle anstecken mit dieser positiven Energie und das aber dann ein hochprofessionelles Management-Team zu bilden. Und das ist ja auch, das ist doch so. Wenn du jetzt dauerhaft die richtigen Entscheidungen triffst, dann wird sich natürlich auch dauerhaft ein richtiger Erfolg einstellen.
Bist du, hast du für dich das Gefühl, dass du in diesem Job, den du jetzt machst, da irgendwie einem Ziel angekommen bist? Ich habe immer das Gefühl, wenn man das Ziel erreicht, wird man satt und zufrieden.
Ja, ich würde das wie folgt formulieren. Ich kneife mich jeden Morgen einfach und ob der Traum wirklich wahr ist, spüre sofort die Freude, wirklich die Freude und dann sofort die Verantwortung, weil wir wirklich so eine Herkulesaufgabe haben. Aber trotzdem, ich fand immer doof, wenn meine Mutter sagt, du darfst den Tag nicht von dem Abend loben. Natürlich darf man auch Zwischenziele feiern. Mhm. Insofern habe ich eine Zufriedenheit geben, aber diese Ruhelosigkeit, die ich natürlich habe, ja. Diese, ja, wie soll ich das sagen, einfach die Ambitionsstreben. Also wir können so viel erreichen einfach, ja, in dem Sportlichen, in dem Wirtschaftlichen, in dem Gesellschaftspolitischen. Ja, das hört ja nie auf. Und wie gesagt, dieses ganze Kölner Umfeld, das treibt uns sowas von an, es spornt uns an, wirklich alles dafür, diesen Verein jetzt zu geben und damit automatisch der ganzen Region wirklich nochmal weiterzuhelfen.
Hast du dann so Ruhepunkte in deinem Alltag? Hast du die auch, oder bist du, ich meine, unser Gespräch ist jetzt ein Ruhepunkt. Du reflektierst ein bisschen, du guckst nach vorne und guckst ein bisschen nach hinten. Hast du solche Phasen, nimmst du die an jedem Tag oder?
Ja klar, also morgens um 4, da ist kein anderer da einfach und da habe ich schon mal Ruhe mit den Hunden raus. Natürlich brauchst du Ruhepunkte, aber ich habe, das ist ja auch eins der, glaube ich, der Auswahlkriterien. Ich habe erstmal per se einen sehr, sehr guten Schlaf. Also einfach dabei, den lasse ich mir auch nicht nehmen. Mhm. So, und ich habe mit meiner Familie, mit meiner Frau und den 5 Kindern natürlich einen wunderbaren Rückhalt. So, und ich habe auch im Freundeskreis Rückhalt. Und diese Ruhe dann auch auszustrahlen, die aber nichts mit Hinlegen zu tun hat, sondern wirklich in der Ruhe die Kraft zu finden, einfach über das habe ich. Ich brauche aber nicht jeden Tag 3 Ruhephasen. Ja, okay. Lass uns mal ruhig hier mal ordentlich was bewegen, einfach ja, mal schauen. Und der Körper fragt dann irgendwann mal nach der Ruhe. Und dann ein bisschen Abstand ist auch mal nicht ganz verkehrt.
Wie waren denn die Reaktionen aus der Branche? Also, dass du aus deinen immobilienwirtschaftlichen Freunden, bekannten Beziehungen, dass du jetzt die Seiten so vollends wechseln würdest und dann auch noch hin zum ersten FC Köln.
Ja, das war insofern wirklich keine große Überraschung, weil die ja meine Ambitionen genau, im Fußball schon
wissen. Jeder, der ja mit dir sprach, der wusste.
Die wussten ja auch wirklich, dass der erste FC Köln, dass ich da total wirklich, verstrahlt oder wie auch immer jemand es ausdrückt. Und dass ich das dann kombiniere, solche Themen, war auch okay. Was jetzt überraschend war, weil viele, dass ich 2024 dann wirklich gesagt hätte, ich habe jetzt keinen Job mehr, der mich wirklich Vollzeit beschäftigt, also kein 24-7-Stunden-Job mehr. Du hattest gerade angesprochen, das Beratungsmandat, dann Expatriates gegründet, wo ich mit 3 anderen, ja, ich sage mal, Seniorberater mich zusammengetan hat, auch schon unter dem Gesicht, dass ich dann ganz auch delegieren kann, um diese Freiheit zu haben. Und dann habe ich ja dieses Start-up gegründet mit dem Jörn König zusammen, Modo Leben, um da auch noch was zu machen. Kommt das Schöne war ja, das war ja bekannt. Das war ja sogar im Wahlkampf wurde ja gesagt, dass ich tatsächlich auch neben dem Fußball auch noch bezahlbare Lebensräume mithelfen möchte, günstige Mieten zu erzielen. Das ist auch genau Ausgleich. Wie gesagt, von der Arbeitszeit ist ganz klar Köln, 1. FC Köln 80-90% und das andere 10-20% und das ist eine gute Mischung einfach. Die Reaktion war wirklich so, dass unheimlich viele natürlich gratuliert haben, auch gespürt haben, dass ich da einen Lebenstraum verwirkliche. Ja. Und was mich total gefreut hat, dass das Neid irgendwie gar nicht kam, sondern die haben sich wirklich für mich gefreut, ja, die Leute. Also herzliche Reaktionen einfach dabei. Das war richtig schön.
Gibt's in der Branche denn noch andere Köln-Fans, FC-Fans?
Wir sind überall. Das ist ja der Punkt. Das war so, als ich, das war.
Ich kenne keinen außer dir. Wirklich.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Ich kenne nur Dortmund-Fan, ich kenne Bielefeld-Fan. Martin Eberhard ist Karlsruhe.
Das kann nicht sein. Wir werden einen weiteren Podcast machen. Das ist so. Ich mache mal ein Beispiel. Ja. Als ich auf eine Expo Real war und meine Mitarbeiterin mitgenommen habe, haben wir nacheinander 4 Geschäftsführer und Vorstände getroffen, die alle 1. FC Köln verstrahlt sind, einfach dabei.
Unglaublich.
So, und sie sagte, wann wegen Master, ich sagte, wir sind überall, und es ist in der Tat so, dass der 1. FC Köln gerade durch diese Generation 78er überall verbreitet ist. Und nachweislich ist der 1. FC Köln immer noch der Verein mit den anderen natürlich jetzt, mit Bayern, Dortmund und so, die meisten Fans aufweisen.
Ja, ich weiß. Aber bei El Mala wirst du auch nichts tun können.
Was meinst du damit?
Du wirst ihn nicht halten können.
Was meinst du damit?
Er geht.
Was meinst du damit? Was willst du damit sagen?
Ich will damit fragen, ob du irgendwas machen kannst, dass er bleibt.
Also natürlich können wir ihm ein Umfeld bieten, ja, wo er sich wunderbar entwickeln kann. Ja. Er ist ja ein ganz junger Spieler, hochtalentiert, hat auch schon bewiesen, hat jetzt schon 9 Tore geschossen. Natürlich werden wir ihm ein Angebot machen, jetzt im Umfeld, nicht finanziell, auch finanziell. Okay. Wir haben ja einen Vertrag, er hat eine feste Vertragsklausel, die auch noch richtig lange dauert.
Ja, ja.
Und wir werden ja schön bescheuert, einen so tollen Spieler einfach frühzeitig gehen zu lassen. Genau.
Du wurdest trotz allem, trotz deines ganzen Engagements, wurdest du auf der MIPIM gesichtet.
Ja.
Das heißt, du bist der Branche irgendwie, du hast es ja auch schon angedeutet, immer noch erhalten. Du bleibst dir noch erhalten.
Ja, wir haben ja wirklich auch in der Branche viel Beratungsbedarf, aber auch viel Bedarf, Produkte neu zu kreieren. Es ist ja so, dass auf der MIPIM es wirklich schon eine Teilung gab zwischen denen, die entweder auch gar nicht da waren oder wirklich ein bisschen blasser unterwegs waren. Mhm. Und es gibt halt einfach gute Themen. Gute Themen heißt jetzt wirklich wichtige Themen. Das ist das Thema alles mit dem Bett, Wohnen, Hotel, das funktioniert, Infrastruktur, das Food-Retail-Thema sicherlich und auch Logistik, das sind Sachen, die noch funktionieren. Aber es ist schon so, dass wir in einer ganz schwierigen Immobilienphase einfach sind. Auch der kleine Zinsanstieg war jetzt auch wieder natürlich nicht förderlich.
Absolut.
So, und mich treibt insbesondere um, dass aber auch schon in meiner erfolgreichen Zeit bei Becken und auch im Vorfeld schon das Thema Wohnen, weil wir da natürlich ein gesellschaftspolitisches Thema, das jetzt nicht mehr gebaut hat, ist einfach eine Katastrophe. Und da kann man ja Abhilfe schaffen und da müssen wir auch Abhilfe schaffen.
Und wie schafft ihr da Abhilfe?
Ich bin seit Jahren ein totaler Freund von den seriellen, modularen Modellen. Mhm. So, da ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie propagiere. Ich kann sie trotzdem natürlich nennen. Es gibt die Gropius, es gibt Nokera, es gibt Goldbeck, die ja genau standardisieren. Und für Wohnen ist dieses Standardisieren total hilfreich. Es ist doch völlig egal, ob ein wirklich hochwertiges, gutes, nachhaltiges Haus genauso aussieht in Ulm oder in Kiel. So, und natürlich auch der Fassadengestaltung. Wichtig ist doch, dass ich diesen Plattformgedanken, den ja die Automobilbranche hat, dass ich einfach innerhalb von Fabriken völlig unabhängig vom Wetter durch Einsatz von Robotern dies produzieren kann. Und jetzt kommt aber der Clou, denn die gibt es ja schon auch schon länger. Genau. Das ist ja auch schon vor 100 Jahren. Wenn ich aber überlege, dass ich, wenn ich Standards schaffe einfach, und das machen diese, ich sage einfach mal wirklich diese Anbieter, dann muss ich die doch eigentlich mit den Grundstückseigentümern zusammen machen und ich muss gar nicht erstmal selber als Projektentwickler groß planen, Architekten beauftragen, GU beauftragen, sondern ich gehe direkt als Grundstückseigentümer zu diesen Häusern. Da helfen wir als Modulem ein bisschen.
Moment, du gehst
zu diesen Produzenten den Produzenten von diesen Serienherstellern. Und es ist auch so, dass sie ihre Standardhäuser haben, die gut sind, erprobt sind. Die Grundrisse sind erprobt. Ich bin jetzt wirklich beim Wohnen. Mhm. Und wenn man dann sagt, ich habe ein Grundstück, wie würde ich das optimal ausnutzen dabei? Dann ist es so, dass quasi die direkt einen Totalunternehmervertrag schließen können mit den Grundstückseigentümern oder mit den Endinvestoren. Und ich eben nicht das Grundstück dadurch künstlich verteure, indem ich Planungsleistungen drauflege, die ich überhaupt nicht benötige. Mhm. Sondern es ist ja, und die sind mittlerweile auch so flexibel, dass man das aus meiner Sicht einfach wirklich zusammenfügen kann. Die Akzeptanz dafür ist enorm niedrig. Ja, weil alle immer noch denken, es müsste irgendwie Stein auf Stein gehen, was ja wirklich hinterwäldlerisch ist, sondern wirklich einfach die Player zusammenzubringen. Und seien es jetzt Städte oder Landentwickler, dann den direkten Austausch zu führen, ja, dann kann man halt genau schauen, was ist für dieses Grundstück genau ideal aus diesem Repertoire dabei. Und die bringen wir jetzt tatsächlich zusammen mit den Endinvestoren, die ganz klar sagen, wir haben wieder Lust aufs Wohnen, das ist nun mal eine Asset-Klasse, die geht, wir schaffen den. Und Wir erreichen damit, dass man auch im Neubau Mieten mit 12, 13, 14, 15, 16 Euro erzielen kann. Das ist die eine Hälfte. Das andere ist natürlich das Sanieren. Auch das Sanieren kann man wunderbar machen. Jetzt im Podcast immer schwierig, Häuser zu nennen. Ich nenne trotzdem mal EcoWorks. Mhm, ja. Die haben halt einfach ein System entwickelt, die Fassaden wirklich erstellen zu lassen. An 4 bis 6 Geschosse eine Fassade, wo schon die ganzen Stränge drin sind. Der Mieter kann wohnen bleiben und dann wird die mal. Und auch hier ist es so, dass die dann produziert werden, seriell. Und auch da die Skalierung dafür dazu führen, dass es auch einfach kostenmäßig günstiger ist.
Aber das heißt, ihr produziert nicht selber?
Wir bauen nicht selber, wir produzieren nicht selber. Wir machen das, was man schon immer schön machte. Ich bringe Leute zusammen. Das kann ich am allerbesten. Mhm. Und aber diesen Bauprozess einfach, dass der weniger Teilnehmer haben muss, einfach dabei ist doch sonnenklar. So, und wenn man jetzt ein paar Studenten als Kinder hat irgendwo dabei, das ist ja absurd einfach dabei, was da jetzt abgeht. Und ich glaube schon, dass wir da eine gemeinsame Anstrengung haben müssen. Das Schöne ist, unser Geschäftsmodell kann auch jeder kopieren. Ich kann einfach schauen, einfach mal, das ganze egal, der Markt ist ja so groß. Mhm. Wir können, überall haben wir Grundstücke, die danach schreien, quasi intelligenter bebaut zu werden. Einfach und das Tolle ist, wir schreien eben nicht danach, dass irgendwie die Grunderwerbsteuer gesenkt werden muss. Wir schreien nicht darum, dass Regulatorik geändert wird. Wir sind im Jetzt und Hier. Wir akzeptieren die Vorgaben, hätten die auch vielleicht lieber. Aber natürlich müssen wir auch nachhaltig bauen. Eine der absurdesten Ideen ist doch, dass man sagt, wir setzen jetzt mal für ein paar Jahre die Nachhaltigkeitsstandards aus, um es günstiger zu machen. Nee, nachhaltig ist wichtig. Und wenn man dann 3 Jahre womöglich dann weniger nachhaltig gebaut hat, das ist wie beim Wein, du kennst noch den Glykolskanner, was man genau in den Jahrgängen wurde, das rein, ist auch aus Investorensicht ist absurd. Man muss das vorher einplanen. Es ist nicht der Kostentreiber. Auch nicht die ganzen, ich sag mal, Verzögerungen irgendwie beim Bau beteiligten Behörden ist nicht das Entscheidende, ist, dass wir den Bauprozess optimieren müssen einfach. Ja, wir bauen doch auch Autos nicht irgendwo hinterher. Und wenn ich das noch sagen darf, was im Moment passiert ist, im Automobilbau übertragen, ja. Du setzt dich jetzt hin und konstruierst, überlegst dir ein Auto. Ja, richtig, wie das sein muss. Dann gehst du zu Volkswagen und sagst, bau mir bitte das Auto. Da gucken die dich an und sagen, kostet 3 Millionen. Das ist ja praktisch Plattform irgendwie. Was soll das? Nimm doch lieber 1 Auto von meiner Plattform, dann kannst du deinen Golf blau metallic machen, du kannst Ledersitze machen, du kannst ihn individuell ausgestalten, aber bleib doch bitte mal in meinem Modell. Genau. Keiner kann mir erzählen, dass ich im Wohnen nicht mit den bestehenden Grundrissen vernünftig hinkomme, die sind ja erprobt. Und ich muss als Planer nicht das Klo von links nach rechts noch setzen. Ja, das ist doch egal, es gibt doch funktionierende Grundrisse. Lass uns doch da in den Standards bleiben und die Häuser dann trotzdem schön bleiben. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Ich werde einen kleinen gemeinnützigen Verein gründen einfach dabei, wo wir wirklich wie so eine Art Zeppelin ganz klar die auch zusammenbringen, dass wir das deutlich machen, wie es funktioniert. Und da werden wir auch eine Caritas, eine Diakonie aufnehmen, weil wir auch in Quartieren denken wollen. Denn das Gebäude ist ja nicht das Entscheidende, dass sich Leute auch wohl unser das ganze Quartiers denken, dass ich die Durchmischung habe, Senioren, Studenten einfach dabei, Familien, sowas, das. Und das treibt mich wirklich an. Ja, das ist ein Thema, was mich seit 10, 15 Jahren wirklich anfixt. Und da habe ich auch schon in der Vergangenheit einiges bewirkt, dass wir überhaupt das Thema Wohnen mal professionalisieren. Das war bei der DWS das erste, da haben wir das Thema Wohnen gemacht. Dann setzte sich das mal weiter fort.
Wenn ich dich höre, dann ist ganz klar, du bist ja noch voll drin. Du kannst 100-mal Präsident sein vom 1. FC Köln und das auch ganz klar sagen, das ist eine sinnhafte Tätigkeit, weil ich so viel bewegen kann, weil ich vieles Gute machen kann, weil ich viel vernetzen kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass du der Immobilienbranche oder ja der Wohnungsbranche da einfach noch nach wie vor.
Also ruhig Immobilienbranche. Ich habe ja mit Burkhard Dallosch, Georg Allendorf insbesondere, also DWS, DK, Expertridge gegründet, um genau auch Senior Advice dann auf mehrere Schultern zu verteilen, diese Erfahrung zu machen. Wir beraten jetzt ein Haus, was gegen den Trend ein neues Fondsvehikel aufsetzt im Thema Wohnen, im Thema Neubau. Oh. Mhm. Wir beraten das ein oder andere Haus jetzt strategisch, um aus dieser Krise wirklich tatsächlich als wieder rauszukommen einfach dabei. Das ist einfach so. Es ist im Moment, in jeder Krise sind viele Chancen dabei. Man muss aber wirklich auch analysieren und dann auch ganz entschieden dann die Weichen halt stellen. Und da hilft natürlich enorme Erfahrung. Wenn ich mal was wir jetzt alles schon gesehen haben und wir haben.
Ihr habt ja Riesenerfahrungsschätze.
Nein, wir haben erkannt, wie wir aus Krisen wieder rauskommen, einfach dabei. Und das ist auch die Modell. Und manche Geschäftsmodelle darauf zu warten, das macht keinen Sinn. Ich hatte als Clifford Chance Partner an einem Tag mal zwei Mandanten verloren, nämlich Lehman Brothers und Merrill Lynch, die ja übernommen worden sind davon. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt gehen wir mal 2 Jahre mal weiter, wo geht was in der Schiffsbranche, wo plötzlich dann Bedarf war, um dann wieder in die Immobilienbranche schön zurückzugehen und um das zu übertragen. Es gibt einfach Chancen. Und ich hatte ja vorhin die Asset-Klassen schon jetzt beschrieben. Es ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel Garbe genau da unterwegs ist in diesen Feldern. Ich muss halt schauen, wo Bedarf ist einfach, wo was geht. Und dann ist mit unternehmerischem Geist und Know-how sehr, sehr viel möglich.
Wie oft bist du jetzt physisch in Köln? Also
es ist so, dass ich tatsächlich ja meine lieben Eltern noch habe, zum Glück.
Ach so,
die sind in Köln. 92 und 87, die wohnen in Essen.
Genau, okay.
So, und die freuen sich tatsächlich auch jeden Morgen, wenn ich da sitze. Für mich ist das insofern schwierig, als dass ich jetzt auch 5 Kilo zugenommen habe in der Zeit und die mich natürlich als Essener erwarten mit Fleischwurst und Leberwurst und Frühstück, freuen sich aber tierisch, wenn ich um 7 Uhr da sitze. Ich bin also zwischen Essen und Frankfurt unterwegs, habe auch eine Bleibe in Köln, bin also mal in Köln, mal zu Hause hier in Raum Frankfurt und in Essen. Aber es war schon so, dass wir uns richtig kümmern, sodass ich, also Spiele rechnen wir ja nicht mit, also 3-4 Tage in Köln, schon gerne einfach und dann auf der Rücke.
Wow, 3-4 Tage in Köln. Das ist ja dann schon.
Aber jedes Mal freue ich mich wieder, wenn ich den Dom und vor allem das Geißbockheim sehe.
Geißbockheim, du sprichst es an, weil das ist ja so ein Punkt gewesen, der hat mich schon damals, als ich dort wohnte. Das Geißbockheim ist für alle, die den FC lieben, ist es schon wie so ein Zuhause. Es soll ja erweitert werden, das ganze Gelände, das ist schon seit vielen, vielen Jahren, wird darüber geredet, es ist anscheinend, gibt es Proteste und keine Gelder oder so. Wie geht's damit weiter? Ich glaube,
ja, da muss man differenzieren. Also es ist ja in der Tat so, dass Adenauer den Kölner Grüngürtel mit angelegt, konzipiert hat und ganz klar aber auch Heimat für Sport, sportnahe Erholung. Und da sitzt der erste FC Köln jetzt wirklich schon lange. Das Trainingsgelände ist dort. So, und was jetzt differenziert werden muss, wir werden jetzt das Gebäude bauen, das eigentliche Nachwuchsleistungszentrum nach neuen Standards.
Okay.
Da haben wir eine Baugenehmigung schon dabei. Mhm. Das werden wir jetzt ganz normal auch finanzieren mit dem Eigenkapital, mit dem Bremer, was ist, werden da mit den Partnern das errichten und mit dem Bau, beginnen im November. Werden wir soweit sein, ob wir dann die Baugrube im November oder dann vielleicht doch lieber im Februar, März ausheben, das ist eine, sodass das dann 27 dort stehen wird. Es wird ein enormer Vorteil dann sein für unsere Professionalisierung im Sport.
Wird das modular gebaut werden?
Also durchaus können wir natürlich da auf intelligente Bauweisen setzen.
Okay.
Absolut, guter Punkt von dir. So, was der Streit in den letzten, Jahrzehnt war, ist, ob wir zusätzlich halt, weil wir ja auch im Thema Jugendfußball, im Thema Frauenfußball jetzt quasi jedes halbe Jahr 2 neue Mannschaften anmelden, ob wir natürlich auch Plätze benötigen. Wir werden dieses Geißbockheim bauen, dieses Gebäude, auf einem unserer Plätze. Also einen bräuchten wir sowieso schon mehr. Wir brauchen aber einen weiteren Bedarf. Und da war es halt umstritten, ob wir den im Kölner Grünen mit Gölder, da gibt es die sogenannte Gläuler Wiese. Mhm. So, wir bemühen uns jetzt ganz klar um Ersatzplätze dabei.
Okay.
Schauen, weil es schon so ist, dass ja der ganze Breitensport in Köln auch Platzbedarf hat.
Ja, klar.
Und dann wird im Juni wird ein Urteil gefällt werden, praktisch das dann die Chance eröffnet, ob dann diese Wiese umgewandelt werden kann in Sportplätze, die wir natürlich auch total nachhaltig bauen, wenn wir Ausgleich schaffen würden. Aber ich muss akzeptieren, auch als FC-Präsident, dass man da einfach unterschiedlicher Meinung sein kann in der Kölner Stadtgesellschaft. Es ist ja ein Bauprojekt. Die Kölner denken immer, es wäre das Besonderste überhaupt. Es ist aber letztendlich genau ständig der Ausgleich von wegen Neubau, Flächenkonsumtion, Ausgleich, das muss man ja überall finden, auch wenn du irgendwo ein Shoppingcenter entwickelst, wenn du irgendwas
machst,
das ist der ständige Konflikt und da muss man einfach eine politisch abgesicherte, tragfähige Lösung finden, die dann aber akzeptiert wird und für Akzeptanz ist häufig Aufklärung noch notwendig und dieser Prozess ist schon längst eingeleitet und es war schon absurd, dass das so lange wirklich gedauert hat. Ja.
Es gibt ja verschiedene Fußballspieler, mir ist neulich Paul Breitner auf der Expo Real mal begegnet, die dann auch in der Immobilienbranche gelandet sind. Overath hat, glaube ich, auch ein Immobilienunternehmen, oder?
Overath tut tatsächlich auch sehr viel für den Wohnungsbau.
Er macht für den Wohnungsbau. Ist das dann eher Zufall, dass die da landen? Die einen gründen, die einen haben einen Kiosk, die einen beteiligen sich hier oder da. Siehst du irgendwelche Parallelen zwischen Immobilie und?
Ich glaube, das ist ein Zufall, dass natürlich der Teil der Fußballer auch ein Teil der ganz normalen Bevölkerung sind. Genau. Ich sehe eher das wollen, dass es total smart ist, wenn Immobilienleute in den Fußball reingehen, weil man da unheimlich viel bewirken kann. Und da gibt es ja auch schöne Beispiele. Matthias Beck ist ja Eintracht Frankfurt Präsident.
Ja, ja, ist richtig.
Kurt Zech war beim Werder Bremen dabei. Also es gibt schöne Beispiele, dass man tatsächlich dieses Immobilien-Know-how auch im Fußball sehr gut benutzen kann.
Bleiben die alten Freunde aus der Immobilienwirtschaft? Du kriegst jetzt wahrscheinlich ganz viele neue, viele wollen mit dir.
Ah, das ist tatsächlich, was mir geglückt ist. Und das war aber auch mal richtig zeitintensiv, dass ich natürlich den Kontakt jetzt nicht abgerissen habe, sondern mich gefreut habe und ausgetauscht habe. Es kommen wirklich tatsächlich neue Bekannte, neue Freunde dazu. Mhm. Und alte Freunde sollte man nie vergessen, nur weil man was Neues hat. Und da gibt's und die sind auch sehr erfreut, wenn ich mich da melde, auf meinen Spaziergängen einfach mal durchrufen. Natürlich ist die Zeit knapper geworden, aber auch daraus ist es ja so, auf Freundschaften ist ja nicht eine Einbahnstraße, sondern ich unterhalte mich ja auch sehr, sehr gern mit vielen Menschen, um dann auch Input aufzusaugen. Mhm. Ja, also insofern.
Ja, natürlich.
Weil Lernen hört nie auf und wie gesagt, im Moment ist eine Phase, wo ich glaube, dass es wieder ganz auf enge Netzwerke, auf Freundschaften, auf Vertrauen ankommt. Dieses Vertrauensthema, dass man wirklich sagt, ich kann tatsächlich wirklich Leute zusammenführen, die gemeinsam diese Sache so interessiert sind, dass sie auch persönliche Sachen dann zurückstellen. Das wird auch wieder der Schlüssel sein, dass wir auch aus dieser Immobilienkrise wieder rauskommen.
Ja, ja, ja. Was willst du, vielleicht, wir kommen zum Schluss, was willst du am Ende deiner Präsidentschaft erreicht haben, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt mal unabhängig von dem Geisburgheim, aber was wäre so etwas, was du dir wünschen würdest, was du kriegst? Dass El Mala da bleibt, das kannst du dir wünschen, aber da bist du, das kannst
du nicht. Auf dem El Mala bist du ein bisschen zu fixiert, aber das sehe ich dir jetzt einfach mal nach. Nein, das ist einfach so. Ich würde mir wünschen, hier mit meinem Team zusammen, dass wir dazu beitragen, dass man sagt, den ersten FC Köln als unheimlichen Verein nehmen wir uns als Vorbild. Und dazu gehört genau, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind, Vorbild, aber auch, dass wir für die Gesellschaft enorm was gemacht haben. Nimm mal das Beispiel, wenn so viel Zeit noch ist, wir gehen in Altenheime rein mit unserem Erinnerungskoffer. Was ist der Erinnerungskoffer? Das ist ein kleiner Koffer. Wir setzen uns rein, es sind 40 Personen dort, die Stimmung ist sehr still und gedrückt und wir holen einfach mal einen rot-weißen Schal raus, den Geißbock raus, fangen an, Wolfgang Overath Bilder zu zeigen dabei. Plötzlich rücken die Leute näher, wir singen zusammen, ob es die Hymne ist, Kölner Lieder einfach dabei, so etwas zu machen, das Ehrenamt zu fördern. Was können wir tun? Und ich möchte erreichen, dass wir da gesellschaftspolitisch noch mehr einfach für die Stadtgesellschaft insgesamt tun. Und natürlich bin ich sportlich auch sehr ambitioniert und natürlich wäre es sehr, sehr wünschenswert, wenn wir wirklich sportlich nachhaltig erfolgreich sind. Und ich würde auch super gern mal einen Pokal gewinnen, nämlich am besten den in Berlin, wenn das da noch stattfindet. Und aber Schritt für Schritt die Wahrscheinlichkeit des sportlichen Erfolgs erhöhen.
Und wir hören immer auf mit der Limo, mit einer Frage. Eine Frage, mit wem du nochmal eine Limo trinken würdest, der, was sich bis jetzt noch nicht ergeben hat. Wahrscheinlich ist es einfach schwierig, weil sie wollen alle mit dir eine Limo trinken.
Einen hätte ich, da habe ich mal diesen LeBron James einfach. Der ist 2,6 Meter groß wie ich.
Ja.
Basketballer einfach drauf. Spielt jetzt mittlerweile seit gefühlten 30 Jahren alle Rekorde. Weil da spüre ich auch, dass der noch wesentlich mehr macht als Basketball irgendwie ganz cool drauf ist. Und da kam ich drauf, weil mein mittlerer Sohn, ich bin ja Handballer, mit Basketball angefangen hat, da habe ich den zum ersten Mal mich mit beschäftigt, fände ich hochspannend. Und das wäre doch einer, wo ich mich freuen würde. Also es gibt aber viele, mit denen ich mich unterhalten würde, aber der wäre jetzt mal auf meiner Liste drauf.
Also schön, dass wir jetzt hier zusammen eine Limo getrunken haben, Jörn. Ich freue mich sehr.
Ganz herzlich, hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht. Mach's gut, Jörn. Ciao. Ja, liebe Limo-Fans, am Ende sei so viel noch von mir verraten. Jörn Stobbe hatte ja eben über Gesang gesprochen. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und Unjen lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen heißt Kölle Alaf. Limo gibt es übrigens auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem ganz großen Dank an die Technik heute, besonders Nico Usbeck, der sich für 2 Monate in Elternzeit verabschieden wird. Bis zum nächsten Mal, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.